Ich finde das immer so cool, weißt, wenn ein Podcast einfach so startet, als würden wir so im Gespräch sein.
Ja, ist doch eine schöne Sache.
Ja, genau. Ich hab so eine, wie so eine Piloten-Checkliste, was, bevor es losgeht, muss ich immer checken, Handysignal aus, Fenster zu. Ach so,
machst du Flugmodus oder wie machst du das?
Ja, das gibt nämlich irgendwelche Störgeräusche auf dem Mikro.
Okay, dann mache ich auch mal Flugmodus.
Für alle, die einen Podcast machen wollen, das ist mir nämlich passiert, immer Monitoring an, also immer Kabel rein, da wo aufgenommen wird, sodass man wirklich auch hört, was man aufnimmt. Weil ich hatte echt ein geiles Interview und das konnte ich in die Tonne treten, weil mein Handy irgendwie immer diese Störgeräusche, ne, wenn die das Signal suchen, die Geräte, gibt es ja diese hässlichen Geräusche und dann hat man das auf der Tonspur und man merkt es aber nicht. Also mein Gegenüber hat schon gemerkt, hat gesagt, ich habe irgendwie so einen Ton drauf. Ich habe gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, das hört man nicht, ich höre es nicht. Und seitdem immer Monitoring an.
Norm, du warst kurz mal weg.
Okay, aber jetzt hörst du mich.
Ja, jetzt höre ich dich wieder. Alles gut.
Okay, cool. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de/personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller.
Gut, während du mich nicht gehört hast, habe ich den Leuten erzählt, die einen Podcast machen wollen, worauf sie verzichten sollen. Aber Jakob, zurück zu dir oder überhaupt zu dir. Ich finde es erstmal mega cool, dass du heute dir die Zeit genommen hast, jetzt hier im Markenrebell-Podcast vorbeizuschauen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile.
Ja, das ist richtig.
Und ich erzähle auch gleich, wie wir uns kennengelernt haben. Warum ich mich so freue, dass du heute da bist. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch, bevor ich jetzt meine Bio jetzt ausbreite. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich höre ja sehr gerne den Markenrebell. Finde ich ein super Format. Und ja, sehr gerne.
Sehr cool.
Genau, zu mir.
Also, warte, bevor wir zu dir kommen. Was ich mega cool fand, ich musste jetzt unsere Kennenlernen-Story erzählen.
Ach so, okay.
Du hast mich angeschrieben und hast gesagt, hey, ich höre irgendwie deinen Podcast und was kann ich dir Gutes tun? Also deine erste E-Mail war, oder ich glaube LinkedIn, ja, kann LinkedIn
ja, oder Facebook? Es war LinkedIn.
Hast du mir geschrieben, hey, was kann ich dir Gutes tun? Und das ist eine Frage, die wird dir so selten gestellt, vor allem mit dem Hintergrund, jetzt pass auf, mit dem Hintergrund, dass der oder diejenige es wirklich ernst meinen. Ja, also nicht so als Marketing-Gag, kann ja auch sein, ne, dass ich das als Opener verwende, um überhaupt eine Aufmerksamkeit zu kriegen.
Ja.
Wird dadurch ja eher missbraucht. Ja. Aber bei dir war es wirklich so, das war ein echtes Interesse, wir haben dann auch telefoniert daraufhin, dann haben wir Dinge ausprobiert zusammen und so weiter. Und so sind wir, ich weiß gar nicht, ist das ein Jahr schon her oder länger sogar?
Das war, glaube ich, Anfang 2018 war das, glaube ich.
Ja, genau.
Also wären fast 2 Jahre so.
Ja, Wahnsinn. So, und jetzt sind wir hier heute mit dir.
Ja, da sind wir, finde ich, auch direkt im Thema, weil ich ein sehr großer Fan bin von dem Wort Mehrwert. Ja. Also ich stelle mir immer schon immer die Frage, wie kann ich Mehrwert liefern, wie kann ich Mehrwert erzeugen, produzieren. Ja. Und also in unserem Fall war es ja so, ich hatte einen Artikel geschrieben damals und da ging es um Mobilität und wie kann ich mich auf dem Weg zur Arbeit oder so, wie kann ich neue Dinge lernen, wie kann ich neue Skills entwickeln, und da ist Podcast eben ein Tool, sage ich mal. Und da hatte ich verschiedene, so wie es im Journalistischen eben ist, da gibt es verschiedene Formate, und am Ende gibt man auch so eine Art Ratgeber, also welche Podcasts sind empfehlenswert, welche sollte man sich anhören. Und dann habe ich halt ein paar gesucht und bin auf deinen gestoßen. So kam das. Und hab das mit eingefügt in diesen Artikel. Weil ich, also ich bin ein großer Fan von guten Inhalten, guten Content-Formaten, und dann bin ich auch einer, der sagt, okay, ich teile das auch, ich share das auch, weil ich davon überzeugt bin. Und genau, dann habe ich diesen Artikel geschrieben und dann habe ich dich nochmal angeschrieben mit dem Hinweis, ach ja, ich habe da einen Artikel geschrieben und da ist dein Podcast auch mit drin. So war das.
Sehr geil. Aber jetzt lass uns mal deine Geschichte erzählen.
Ja.
Jakob, wer bist du so als Privatperson, dass man dich so ein bisschen näher kennenlernen kann? Und wie war so deine berufliche Laufbahn, bis du zu dem gekommen bist, was du heute machst?
Ja, also mein Name ist Jakob, bin Journalist, Content Manager und auch Autor. Und also soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich immer geschrieben. Also das ist so eine, das steckt nur in meiner DNA. Also schon als kleines Kind, bevor ich schreiben konnte, hatte ich so ein Journal, habe drauf rumgekritzelt und versucht Dinge auf Papier festzuhalten. Das war halt so das gängige Tool. Heute wäre es vielleicht ein iPad oder ein iPod, ich weiß es nicht. Aber damals war das noch so, und dieses Schreiben ist immer so eine Grundkonstante eigentlich in meinem Leben. Ich habe dann als relativ junger Mensch, also als Teenie, im Teenie-Alter, habe ich mich hingesetzt und mir die Frage gestellt, okay, was will ich mit meinem Leben so anfangen? Das war so ein Wochenende, dass ich mir, die Zeit habe ich mir einfach genommen, hab mich hingesetzt wirklich und habe auf Papier geschrieben, was sind Dinge, die mir Spaß machen. Also da kamen halt so Sachen wie raus wie Schreiben, Reisen, Leute kennenlernen, sich vernetzen und publizieren auch. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was gibt's für Berufszweige oder Berufsfelder, in denen diese Punkte sich überschneiden? Und dann war es halt offensichtlich für mich, okay, dann werde ich Journalist. Oder ich werde immer im Publizieren bleiben, sozusagen.
Ganz kurz, damit wir so ein bisschen das einordnen können. Wie alt bist du heute?
Ich bin jetzt 30.
30. Nur damit man mal so ungefähr einen Zeithorizont bekommt, was damals schon da war an Technologie und an Plattformen, die du hättest nutzen können. Ja.
Okay. Ja. Genau. Und ich würde mich auch als konsequent bezeichnen. Ich habe dann verschiedene Praktika gemacht, also bei einer Lokalzeitung gearbeitet in meiner Heimatstadt, in Hof, ganz im Norden von Bayern, bei der Frankenpost. Und auch beim Fernsehen gearbeitet. Das war so in der Schulzeit. Da hatte ich schon erste Erfahrungen gesammelt, einfach im Journalistischen. Das war so mein Werdegang vor dem Studium sozusagen. Genau. Da habe ich mich relativ schnell festgelegt auf Journalismus. Ich wollte aber nicht Journalismus studieren, sondern ich habe mir gesagt, okay, weil das haben mir viele geraten, nicht Journalismus zu studieren, sondern etwas zu machen, worauf ich persönlich Lust habe. Mhm. Und dann immer wieder journalistische Erfahrungen zu sammeln durch verschiedene Tätigkeiten.
Aber warum abgeraten vom Studium?
Naja, viele Journalisten sagen, naja, Journalismus studieren, ja, okay, aber studier lieber etwas, also es gibt beispielsweise Spezialisten, die studieren Medizin und werden dann Fachjournalisten für Medizin. Und deswegen, das war so ein Ratschlag, den mir Kollegen gegeben haben, weil viele anscheinend, vielleicht war das auch so eine Welle, da haben viele vielleicht auch Journalismus studiert und man wollte dann lieber Leute haben, die Fachwissen haben und das journalistische Know-how sich zusätzlich aneignen. Viele Journalisten gehen ja auf Journalistenschulen tatsächlich oder machen ein Volontariat. Also es gibt nicht den klassischen Weg, wie man Journalist wird. Das ist eigentlich auch das Spannende da. Also es ist nicht so wie jetzt, wenn du Jurist werden willst oder Lehrer werden willst, dass es eine bestimmte Abfolge gibt, sondern es viele Wege führen quasi zum Ziel. Das ist das Spannende daran.
Aber du wolltest die Praxis haben, ne? Du wolltest das wirklich absolut auch machen.
Ja, absolut. Also auch in der Schulzeit war ich dann bei der Schülerzeitung,
Natürlich.
Wie? Ja, klar. Sagt wahrscheinlich jeder im Podcast-Interview. Natürlich war ich mit der Schülerzeitung. Ja. Aber ich war es tatsächlich. Also, das ist genau. Und dann ging es los mit Studium in Trier. Also eine ganz andere Ecke eigentlich. Und ich habe Politik und Geschichte studiert. Und während des Studiums, also eine andere große Konstante ist Taekwondo in meinem Leben, also Kampfsport.
Okay.
In Hof habe ich auch schon angefangen bei meinem Heimatverein und dann in Trier weiterverfolgt und auch verschiedenste Sachen gemacht, also Abteilungsleitung und die Presseberichte geschrieben für die Lokalzeitung. Mhm. Also durch das Taekwondo, also durch diese ehrenamtliche Arbeit, knüpft man auch sehr gut Kontakte. Das war immer sehr nützliches Netzwerk, sag ich mal. Genau. Während des Studiums kam ich dann auch zum ersten Mal in Kontakt mit Content Marketing. Mhm. Also ich habe dann Politikwissenschaft, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist eine Geisteswissenschaft und das ist sehr leseintensiv. Das heißt, man muss dann Abstracts vorbereiten, die Argumente zurechtlegen und Sachen zusammenschreiben. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich Mehrwert wieder liefern und gleichzeitig meine Schreibskills verbessern, so während des Studiums. Und dann kam ich halt auf die Idee, okay, ich erstelle Abstracts, also diese 30, 40 Seiten Paper, die auf Englisch geschrieben sind, also akademisch, runterzubrechen auf 2-3 Seiten, die knackig formuliert sind und die so Wesenszüge eigentlich des Textes rüberbringen. Und ich hab angefangen, diese PDFs zu erstellen und einfach zu posten bei Facebook und in Gruppen, die ich durch das Studium kannte. Und ich habe das einfach gemacht, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und dann wurde ich plötzlich angeschrieben von anderen Studierenden. Ja, das hilft mir voll, vielen Dank dafür. Gibst du auch Nachhilfe? Das war so das erste Geschäftsmodell, das ich zufällig entdeckt habe, sozusagen. Wo ich mir dann dachte, ach so, okay. Ich hatte gar nicht die Absicht, irgendjemandem was zu verkaufen oder sowas, sondern ich wollte einfach einen Mehrwert liefern und gute Inhalte rüberbringen.
Aber das deckt sich ja auch das, was ich anfangs gesagt habe. Ja. Also du entwickelst was und bringst eine Summary auf ein echt komplexes Werk und teilst das einfach, um zu sagen, eigentlich um gar nichts zu sagen, um einfach zu sagen, vielleicht hilft es irgendjemandem, ja, aber es ist jetzt kein Business Case dahinter.
Ja. Mhm. Richtig, ja. Sehr cool. Das war so ein Aha-Erlebnis, das dann auch zu weiteren Tätigkeiten geführt hat.
Weil das ist ja, ich muss da noch ein bisschen drauf rumbohren, weil das ist ja für, ich sag mal, um es jetzt mal alles über einen Kamm zu scheren, um es mir einfacher zu machen, so die Old Economy, die versteht natürlich nicht so wirklich gut zu sagen, hey, du gibst dein ganzes Wissen raus, warum machst du das? Ja? Verkauf das doch besser. Und jetzt kommt jemand wie du daher oder auch generell wird das ja auch heute hoffentlich ganz oft beraten, zu sagen, hey, Content Marketing heißt halt einfach, du teilst wirklich nützliche Informationen und verteilst nicht nur deine Werbung und baust auf diese Weise Vertrauen auch auf.
Ja.
Also wie war das für dich, dieser Aha-Moment, dass du sagst, hey, krass, was sich ergeben kann, wenn du altruistisch, ne? Teilst einfach ohne irgendwelche Hintergedanken und dann entsteht auf einmal für dich so ein Business.
Dass ich das weitermache, also dass ich das forciere und stärker mache, also dass ich es in größerem Umfang mache. Am Ende meines Studiums habe ich dann einen Dropbox-Ordner erstellt mit allen Abstracts, die ich hatte. Das waren so mehr als 200 Seiten oder so. Und ich hab gemeint, hier, nimmt einfach. Ja. Und das Stichwort Old Economy, das trifft eigentlich ziemlich gut. Also du musst bereit sein, es muss okay für dich sein, vielleicht 90% oder 95% deines Wissens kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mhm. Weil das lebe ich auch. Das mache ich auch. Und weil diejenigen, die kommen auf dich, also die werden auf dich aufmerksam durch diese Dinge, die du freizügig gibst. Mhm. Paulo Coelho beispielsweise, der Alchemist, der Autor vom Alchemist, der gibt seine Bücher kostenlos, die kannst du überall einfach als PDF runterladen, du kannst dir praktisch alles ausdrucken. Und er sagt selber, ich finde das total faszinierend, je mehr Bücher ich weggebe, desto mehr Bücher kaufen, je mehr Menschen kaufen meine Bücher.
Ja, sehr cool.
Also Das kannst du nicht einen klassischen, sag ich mal, BWLer erklären, der dann guckt, okay, was ist der Return on Investment hier? Ja. Also das wird schwierig. Also man muss wirklich bereit sein, und das bedeutet auch gewisserweise auch Mut zu haben, ja, zu sagen, okay, wir geben das raus und wir sind auch okay damit. Und wir müssen am Ende nicht einen Sales Funnel haben. Klar, ist cool, wenn die Leute sich anmelden für unseren Newsletter oder unsere Produkte kaufen. Letztendlich, klar, sollte das auch passieren. Aber das sollte nicht im Vordergrund stehen. So.
Ja, es gibt vor allen Dingen so eine alte Frage. Und die alte Frage ist, sag mir, was ich davon habe und dann investiere ich. Also ich frage erst nach dem Endergebnis, ja, und dann sage ich, okay, dann bin ich bereit zu investieren. Wenn ich das Risiko also kenne, den Ertrag am Ende in irgendwelchen KPIs abbilden kann, das finde ich auch, das macht so die Old Economy aus, während so dieses neue Denken, einfach zu sagen, hey, wie wäre es denn erstmal mit einem Invest? Mir fällt auch dieser Satz ein, ich weiß leider nicht, von wem es ist, du musst erstmal dienen, um verdienen zu können. Mhm. Ja, also du musst erstmal Vertrauen aufbauen, musst erstmal ins Geben kommen, damit du überhaupt was empfangen kannst. Ja.
Absolut. Das ist zum Beispiel auch im Hinblick, also das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber bei Pressearbeit beispielsweise. Ich kriege so viele Anfragen und Nachrichten, wo Leute einfach was pitchen. Also die wollen was von mir. Die sagen, hey Jakob, ich habe ein geiles Produkt, schreib mal doch was drüber. Und ich hatte noch nie Kontakt mit dieser Person, ja. Und da fängt es schon wieder an. Also so wie wir uns beispielsweise kennengelernt haben, das ist so, also so mache ich das immer. Also ich versuche erstmal zu gucken, ich gucke erstmal, wie kann ich dir was Gutes tun.
Naja, jetzt muss man sagen, jetzt hatte ich ja Glück, dass du mich angeschrieben hast. Das ist ja das, wovon wir alle träumen. Wir wollen ja alle entdeckt werden. Ne? Wir wollen als Sänger entdeckt werden. Also ich möchte als Sänger entdeckt werden.
Ja, klar, natürlich.
Natürlich. Ja. Oder Investoren sollen mein Business entdecken, wenn ich gerade ein Startup hochziehe. Warum? Weil ich irgendeinen Post gemacht habe, dann rufen die alle an und so. Das sind ja unsere Traumvorstellungen. Ja? Also, also für mich hat sich durch dich mein Traum erfüllt, dass ich einfach entdeckt wurde durch dich. Ja?
Interessant,
aber,
okay.
Aber das ist ja nicht das wahre Leben. Ja? Dazu würde ich aber gern später nochmal eintauchen, wie man schaffen kann, wirklich mit Journalisten Kontakt aufzunehmen, wie ich das anfange, was so meine Fehler sind, die ich machen darf, um nicht gehört zu werden und nicht gesehen zu werden. Lass uns mal weitergehen in deiner Reise, wie das dann nach den Abstracts so weiterging.
Genau, das war so eine Zwischenstation, sage ich mal. Ich war dann 2011, 2012 in China. Ich hatte ein Auslandssemester, Auslandsaufenthalt und habe damals für China Tours gearbeitet. Das ist ein also Tourismus klassisch, auch mit Sitz hier in Hamburg. Mhm. Ich war dann sozusagen externer Mitarbeiter und war sowas wie Content Producer, kann man sagen. Also Online-Redakteur war, glaube ich, die Stelle betitelt damals. Und habe ich Inhalte produziert, einfach in China. Für China Tours, für deren Facebook-Kanal, für deren Webseite, die hatten auch so eine Zeitung. Dafür genauso und habe unterschiedlichste Sachen gemacht. Also es war auch eine sehr intensive Zeit in China und ich habe da auch sehr viele Leute interviewt und mich mit Leuten getroffen, auch eine Journalistenreise begleitet, also eine Pressereise begleitet. Das war auch sehr spannend. Das war sehr intensiv, weil ich sehr viel mitbekommen habe vor Ort. Also man merkt halt, wie hungrig die Leute auch sind und wie motiviert und engagiert sie auch sind und auch den Mut haben, einfach neue Sachen auszuprobieren. Und das hat mich auch sehr angesteckt damals. Und ich dachte mir, okay, ich darf mich nicht zu sehr ausruhen, sondern ich muss da mithalten und ich muss da mitziehen. So. Mhm. Das war eine sehr prägende Erfahrung, die ich auch jedem nahelegen kann. Also so ein Auslandsaufenthalt prägt einen schon sehr.
Mhm. Was hast denn du, nur ein kurzer Einblick vielleicht von dir, was hast du festgestellt, Thema Kultur der Menschen, China, Deutschland, was machen die anders? Was machen die vielleicht sogar besser?
Ich würde sagen, eine Experimentierfreudigkeit. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja, ich hatte dann in China auch Taekwondo gemacht, also so wie ich das eigentlich immer mache, zusammen mit meiner Frau, wir checken dann Taekwondo-Vereine ab. Bin einfach so in eine Taekwondo-Schule gegangen und habe dann auch dort Training gegeben, auch selber trainiert dort und habe einen kennengelernt, einen von den Trainern, Ji. Und so wie es halt üblich ist, dann lädt man halt die Person dann zu sich nach Hause ein. Das ist ja einfach kulturell so, dann wird man eingeladen und verbringt ein bisschen Zeit mit den Eltern auch und lernt sich ein bisschen kennen. Das ist einfach so. Dann war ich bei denen zu Hause und der Vater, der hat dann, es gab, glaube ich, bei Kabel 1 so eine Sendung, Motorsport oder sowas, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Der hat sich auf jeden Fall eine deutsche Sendung runtergeladen, über Motorräder und hat dieses Motorrad, das da zu sehen war, in der Garage nachgebaut einfach. So vom Umriss her und das war so ein Motorrad, wo so eine abgeschossene Kabine war,
ja.
die du so runterlassen konntest.
Okay.
Ja. Und dann haben wir uns erst das Video angeschaut. Ich dachte mir erst, warum will er das jetzt von mir wissen? Und er hat halt Fragen gestellt, weil das war auf Deutsch, ohne Untertitel. Er wollte halt Details wissen, was da gesagt wird und was da passiert und so.
Mhm.
Und er dann so, okay, jetzt gehen wir mal in die Garage. Und dann sind wir runtergegangen und dann stand halt so ein Prototyp Nachbildung von diesem Motorrad in der Garage, ne? Und dann ist er auch ganz stolz mit mir damit rumgefahren und so. Und das war auch so prägend, weil ich mir gedacht habe, okay, wow. Also er hat es einfach gesehen und hat versucht nachzubauen. Also das ist, finde ich, so einer der größten Unterschiede, dass man nicht so viel nachdenkt und so viel plant auch. Nichts gegen Planung, ich plane auch viel. Aber dass man einfach ins Machen kommt, dass man Dinge einfach ausprobiert. Das schätze ich eigentlich so sehr, oder habe ich damals dort geschätzt, ja.
Würdest du sagen, da gibt es eine Parallele zu dem ganzen Thema, also wenn ich ins Handeln komme, dann ist ja, dann bin ich ja bereit für etwas, dann bin ich ja bereit, auch was zu geben, Energie reinzupacken, zu investieren. Ja?
Ja.
Würdest du sagen, dass es im Kulturkreis in China anders ist? Also dass die einfach sagen, die sind einfach viel schneller im Doing, also wirklich das Ding auch auszuprobieren und auch bereit, Fehler zu machen?
Ja, ich glaube, die Fehlerkultur ist dann nochmal eine andere auf jeden Fall. Ja, okay. Würde ich schon sagen. Dass man halt keine Hemmungen hat, auch mal auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze zu fallen. Ne? Dass das einfach okay ist. Und ich glaube schon, ja. Also das war ja 2011, 2012. Schwer einzuschätzen, wie es jetzt ist. Es ändert sich ja auch sehr schnell. Und ich war ja auch in der Region, sage ich mal, die schon progressiv ist. Also es war Xiamen, heißt die Stadt. Und es war eine der ersten Städte, die sich dem Ausland geöffnet hatte, im Zuge der Öffnungspolitik durch Deng Xiaoping. Das heißt, da sind halt auch schon viele Einflüsse aus dem Ausland und die sind da, sage ich mal, offener. Also wenn man dann irgendwo im Hinterland ist, dann schaut es wahrscheinlich wieder anders aus. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, sind offener, ja.
Ja. Ja, ich glaube, ganz spannendes Land, spannender Markt auch, ne, für viele große Unternehmen auch, ja. Okay, wie ging es dann weiter?
Genau, dann kam ich zurück nach Deutschland und Studium genau beendet und dann aus dem Studium heraus bei Gruner und Jahr Territory angefangen, Hamburg. Da sind meine Frau und ich dann auch nach Hamburg gezogen. Genau, als Online-Redakteur angefangen für das Printheft DB Mobil. Also es war Corporate Editing, da war ich als Online-Redakteur eingestellt. Das waren auch verschiedenste Themen, also Reisethemen, Kulinarikthemen, auch Wirtschaftsthemen, je nachdem, welchen Kunden man bedient hat, auch Technologiethemen, ja, so ein Rundumschlag, würde ich sagen. Genau. Dann ging es ja zum Feinschmecker, also zum Jahreszeitenverlag. Da war ich schon als Content Manager tätig, also Kuration von Inhalten. Wir haben ein Printprodukt. Und wir wollen das so gut wie es geht online ausspielen. Was muss man dabei beachten? Wie kann ich aus dem Schatz, der vorliegt, aus einem Printprodukt, dann möglichst viele online digitale Inhalte produzieren und ausspielen? So, auch Themen wie SEO-Optimierung spielen da natürlich mit rein und verschiedenste Kanäle, also Instagram, Facebook. Genau.
Und wenn du jetzt mal einfach mal so die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt, Thema Content, Content Marketing, beziehungsweise auch das ganze Thema PR, Journalismus und so weiter. Welche Veränderungen hast du beobachtet?
Also ein stärkerer Fokus auf Bewegtbild auf jeden Fall. Also einfach, dass Videos eine viel wichtigere Rolle spielen als jetzt noch in der dunklen Zeit sozusagen, wo es noch kein YouTube gab oder keine Möglichkeiten, Videos hochzuladen. Mhm. Datengetrieben, also man guckt mehr darauf, also Performance Marketing ist, mhm, ist das Stichwort. Also wie ist die Performance von verschiedenen Inhalten, wie oft wird das geklickt, wird es überhaupt geklickt? Das ist auch ein entscheidender Punkt, also jetzt im Bereich Content Marketing. Im Bereich PR oder beziehungsweise im journalistischen, ja, Firewalls ist so ein Stichwort. Also, oder quasi, wenn ich beispielsweise Spiegel Plus, also ich bezahle so eine Art Abo und bekomme Zugang zu mehr Inhalten. Das ist ein Format, das anscheinend bei Spiegel Plus ganz gut funktioniert. Ansonsten hat sich im Journalistischen ja leider nicht so viel getan, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also alles, was PR angeht, sind ja die Online-Kanäle viel, viel stärker. Also da bin ich zum Beispiel ein großer Fan von LinkedIn. Also da in Kontakt zu kommen mit Journalisten ist vom PR-Standpunkt aus sehr, sehr, sehr cool. Und auch sehr einfach geworden, ja, im Gegensatz zu früher.
Wird ja auch gern propagiert von Gary Vaynerchuk, der sagt, LinkedIn bitte jetzt, weil organische Reichweite. Also
absolut.
Kann man, unterstreichst du, sagst du?
Ja, würde ich auch so sehen, auf jeden Fall. Also ich bin ein sehr großer Fan von LinkedIn. Ich bin kein Markenbotschafter oder sowas, sondern ich nutze es sehr gerne, weil ich habe festgestellt, ich poste einfach Artikel oder veröffentliche die. Ich kann ja mein LinkedIn-Profil wie eine Webseite benutzen und ich kriege Follower. Also ich hatte null Strategie bei LinkedIn, wirklich. Ich habe einfach nur Artikel veröffentlicht, die mir persönlich wichtig sind. Also im Blockchain-Bereich hatte ich einige gute Gespräche, gute Interviews und habe die veröffentlicht und habe jetzt irgendwie 9000 Follower oder sowas. Das war
wow.
mit keiner Strategie oder so dahinter, sondern einfach nur raushauen, ja, Mehrwert liefern und gute Inhalte produzieren und posten. Das war so die Strategie, wenn du es auf den Punkt bringen möchtest.
In welcher Dichte, also welchem Zeitraum haben sich diese Follower, also hast du jeden Tag was geschrieben oder einmal die Woche?
Also man muss ja unterscheiden, Longtail, also ein längeres Format oder kurzer Post.
Ja.
Also ich habe schon versucht, eine Zeit lang war das sehr intensiv, also zwei Longtails, also zwei längere Formate, zwei Interviews beispielsweise zu posten, zu veröffentlichen.
In der Woche,
und
im Monat?
Im Monat,
genau. Okay.
Ja. Und ansonsten bin ich ja auch viel auf dem LinkedIn, also gucke ich und like Sachen oder kommentiere Sachen, das ist ja auch so ein Ding. Wenn ich deinen Markenrebell-Podcast dann super finde, dann share ich das oder kommentiere den. Meistens like ich ihn. Ja. Und das ist eigentlich, das habe ich gemacht, ja.
Ja. Und vielleicht eine Frage dazu, weil was ich sehr interessant finde, ist, wir haben das ja bei Facebook gesehen, du schaffst deine Follower und so weiter und so fort und irgendwann sagt die Plattform, wir spielen deinen Content jetzt nicht mehr an 70-80% deiner Reichweite aus, sondern an 10% deiner Reichweite. Wenn du mehr willst, zahl halt dafür.
Ja.
Das ist bei mir immer so eine Alarmglocke, dass ich sage, okay, wie groß ist die Abhängigkeit meiner Kommunikationsstrategie jetzt in Bezug auf diese Plattform?
Ja.
Und ist es nicht viel sinnvoller, eigene Plattformen zu bauen? Sprich, du hast dann meinetwegen deinen eigenen Podcast-Feed oder deinen eigenen Blog und so weiter. Jetzt hat aber LinkedIn, finde ich ganz interessant, zwei Funktionen. Du kannst einmal einen Beitrag, ganz normal einen Post machen, wie bei Facebook auch, aber du kannst auch Artikel einstellen. Wie würdest du damit umgehen? Würdest du, wenn wir haben Duplicate-Content, wenn du sowohl in deinem Blog als auch bei LinkedIn denselben Text hast, wäre ganz schlecht. Thema Abstrafung Google.
Ja.
Wie nutzt man diese Artikelfunktion optimal?
Also das sind jetzt verschiedene Fragen. Also erstmal, vielleicht um das mal zu sortieren. Also die Frage, das ist aber immer, also Facebook ist kostenlos und dann wird man irgendwie, sag ich mal, baut man eine Community auf und dann heißt es plötzlich, okay, jetzt schalte bitte Ads, damit wir die Reichweite, die du vorher hast, halten kannst sozusagen. Das ist ein Geschäftsmodell, aber ich würde dann eher sagen, okay, aber ich meine, Facebook ist kostenlos. Du zahlst ja nichts für deinen Account und für die Reichweite, die du vorher aufgebaut hast. Klar,
nein, Leute, dann ja nicht mehr. Das ist ja,
ja jetzt.
Dann ja nicht mehr.
Klar, du wirst sozusagen, also Leute fühlen sich abgestraft sozusagen. Ja, aber ja. Dafür ist es umso wichtiger, dass du früh einsteigst und so eine große Followerschaft wie möglich aufbaust. Mhm. Weil dich zwingt ja niemand, die Ads zu schalten. Also ich würde das umdrehen und sagen, okay, klar, da ist auch ein Geschäftsmodell dahinter. Letztendlich wollen die dann irgendwann auch Geld verdienen damit. Aber ich würde alles in den Aufbau der Community investieren. Mhm. Und natürlich auch, wie du gesagt hast, okay, einen eigenen Podcast vielleicht anfangen und streuen. Also ich würde mehrgleisig fahren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo du sagst, okay, das ist das eine Tool. Ja. Hier investiere ich, hier lege ich all meine Eier rein und investiere da komplett rein. Das ist leider, es muss ein Marketing-Mix sein.
Ja, okay. Was ich auch ausprobiert habe, vielleicht einfach nur Interesse halber, du kannst ja die Artikelfunktion bei LinkedIn auch nutzen, um zum Beispiel einen Teaser zu setzen. Also schon einen längeren Text, aber zu sagen, dann den vollständigen Beitrag kannst du dann bei mir im Blog lesen oder den Podcast dort hören oder sowas. Mhm. Also ich glaube, wie du sagst, die Ideen sind da wichtig und natürlich crossmedial zu verstehen. Ne? Also man muss einfach schauen, dass man so einen Mix hinkriegt, aber vielleicht auch so einen Lieblingskanal. Also bei mir ist es auch LinkedIn, obwohl es mich so ein bisschen nervt, dass die Funktionalitäten nicht wachsen wollen. Also du bist ja verwöhnt über Facebook, dass du zum Beispiel ein Posting schedulen kannst. Ja, das geht ja bei LinkedIn einfach nicht. Ja.
Ja.
Also du könntest zusätzliche Tools wahrscheinlich machen.
Genau. Du könntest Buffer beispielsweise benutzen und dein LinkedIn-Account mit Buffer verbinden und das dann automatisieren.
Ja, aber da kannst du wieder keine Videos einstellen, kannst du nur ein Bild reinsetzen. Ja? Also
das stimmt,
auch Hootsuite lässt es nicht zu, oder die Plattform LinkedIn lässt es nicht zu. So. Facebook kannst du es machen, aber kannst damit die Reichweite von Videos jetzt auch nicht so nutzen. Ne?
Ja, ja.
Also ist alles so ein bisschen, es gibt noch nicht so das große Ding. Um das noch ein bisschen entspannter zu machen, ja.
Ja, das nicht. Aber also spannend finde ich alles, ehrlich gesagt. finde ich alle Kanäle. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein Mindset hat, dass man einfach Lust hat, das mal auszuprobieren. Also das ist eigentlich auch so das Entscheidende.
Auch da wieder machen, ja, genau.
Ja, absolut, absolut. Mhm. Also beispielsweise TikTok ist auch so ein Thema. Das ist jetzt, kommt jetzt mehr und mehr. Ich glaube, 2020 wird das auch größer sein und auch bei mehr Leuten angekommen sein. Mhm. Ja, du brauchst halt, ich habe TikTok gehört ein paar Mal, auch unter anderem von Gary Vee, und ich dachte, was ist das, keine Ahnung. Und dann habe ich einfach meinen einen Account erstellt und habe das einfach mal ausprobiert. Und genau, das braucht's halt, dass du einfach bereit bist, einfach mal Zeit zu investieren und auch mal zu konsumieren und zu schauen, wie tickt das Ding überhaupt, um mehr darüber zu erfahren.
Ja, ja. Und genau, also auch wieder hier dieses Experimentelle, ne? Und TikTok ist ja eine Videoplattform, ich glaube auch wieder Ursprung China, ne?
Genau, ja.
Warum Deutschland nicht, weiß ich nicht. Müssen wir überlegen.
Kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht beantworten.
Das war der Wink mit dem Zaunfahren. Ja, also das würde mich ja persönlich mal freuen, also wirklich über eine Company zu berichten, die dann auch wirklich mal sowas aus dem Boden stampft, das finde ich halt echt. Da braucht es wahrscheinlich auch auf der Investorenseite, hängt ja oftmals am Kapital selber, ne? Aber sowas wäre halt auch mal genial. Aber ich glaube, wir werden so hoffentlich in Thema Robotics oder Blockchain-Technologie oder KI oder sowas.
Ja.
Punkten. Okay, bevor wir hier in Lethargie verfallen, würde ich ganz gern mit dir das ganze Thema PR-Strategie noch ein bisschen genauer durchleuchten. Um es mal so ein bisschen auch zu provozieren. Ja? Jetzt bin ich dabei und habe einen Podcast, den Markenrebell-Podcast, und mache irgendwelche lustigen kleinen Snippets, also Audio-Video-Schnipsel, die ich dann poste und kümmere mich dann mit welchem Tool auch immer darum, dass die ganzen Kanäle befeuert sind. Also baue mir so einen Prozess, teilweise vollautomatisiert oder auch halbautomatisiert, der meinen Content published und am besten Native Content, also wirklich den Verweis, ne, die Verlinkung schafft zu mir, zu meinem Blog und so weiter. Wozu brauche ich eine PR-Strategie? Vielleicht auch als Startup, vielleicht aus der Perspektive.
Ja, also PR. Also genau, das ist eine super Frage. Also warum sollte ich jemanden beauftragen oder Zeit oder Geld investieren für eine eigene PR-Strategie? Also man sollte die Medien nicht unterschätzen. Also im Zeitalter von Fake News haben klassische Medien schon so eine Art Filterfunktion. Das heißt, wenn ich als Unternehmen oder als Unternehmer in den klassischen Medien auftauche, sei es Zeitung oder Fernsehen, Radio, dann werde ich ein Stück weit anders gesehen. Also ich werde wahrscheinlich eher respektiert oder beziehungsweise ernst genommen, so, wenn mich vorher noch niemand kannte. Weil von meinem Suchverhalten beispielsweise ist es so, wenn ich irgendein Produkt suche oder einen Verein oder einen Zahnarzt, dann google ich erstmal und gucke, okay, was gibt's denn bei Google News beispielsweise? Welche Artikel erscheinen oder welche Medien erscheinen und wird dieses Unternehmen oder dieses Produkt, wird es erwähnt oder nicht? Und das ist für mich schon mit ausschlaggebend. Und für viele, die ich kenne, bei denen ist es ähnlich. Das heißt, es verleiht dir sozusagen eine gewisse Autorität, mhm, wenn du da erscheinst. Was man auch nicht unterschätzen darf, dass es ein Backlink möglich. Also es wäre möglich, dass du einen Backlink bekommst von den klassischen Medien. Also im Beispiel Markenrebell habe ich ja dann in diesem Artikel, den ich geschrieben habe, deinen Podcast ja dort verlinkt. Und wenn das öfters passiert, dann ist der Google-Algorithmus ja auch so getrimmt, dass er dich von der Wertigkeit her besser setzt, also höher setzt. Weil er sich denkt, okay, verschiedene Zeitungen, verschiedene Newsportale zitieren diese Person oder verlinken drauf. Okay, dann ist das jemand Ernstzunehmendes sozusagen. So. Das wären so zwei Gründe.
Vor allen Dingen auch die Reichweite, ja. Ich meine,
Reichweite, absolut.
Genau, wenn du alles selber machst, musst du die Reichweite selber erzeugen, ja. Oder du kannst kooperieren und so ein Kooperationspartner kann eben auch ein Medienhaus sein oder ein Journalist sein, ja. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe jetzt immer überlegt, okay, ich habe jetzt ein Startup oder sowas, bin voll dabei, Content zu erstellen, habe da auch meinen Spaß dran. Ich glaube, das ist auch das, oder was heißt, ich glaube, ich sehe das bei dir, ja, dass du das mit voller Leidenschaft machst. Also man merkt wirklich, dass du das nicht machst, dem Zweck geschuldet, sondern dass du wirklich dahinter stehst und sagst, ich will das wirklich wissen und ich will, wenn ich berichte, auch mit spannenden Leuten sprechen oder diese Ideen oder Konzepte einfach vorstellen.
Ja, absolut.
Wenn ich jetzt so nochmal so die Old Economy reindenke, ja, wo ich so meinen PR-Berater oder meine PR-Agentur habe und vielleicht, dass die Agentur auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ja, wo man dann sagt, okay, man schreibt dann eine Pressemitteilung in einer vielleicht eher selbstbeweihräuchernden Art, also wo dann der Mehrwert nicht zu erkennen ist, sondern das Unternehmen einfach sagt, wie geil die Produkte sind und dass das Unternehmen jetzt 150 Jahre alt ist und so weiter.
Ja.
Das ist ja oftmals dann so der Anlass, ne? Also diese runden Geburtstage, da haut man dann irgendwas raus. Wie spannend ist das bitte für einen Journalisten? Also wie gut funktionieren solche PR-Strategien noch?
Naja, es hängt immer davon ab, in welcher Branche du tätig bist. Also wenn man jetzt im technischen Bereich bleibt, dann, also die Frage ist auch ein bisschen so, was gibt es für einen Anlass? Also wird ein neues Produkt jetzt gelauncht oder ist es tatsächlich diese Runde, dieses Jubiläum? Also bei neuen Produkten glaube ich schon, dass das wirklich relevant ist und nach wie vor wichtig ist, dass man dann aktiv auf Journalisten zugeht, aber auf die richtigen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ich die überhaupt auswähle oder finde. Aber es ist immer die Frage, weil oftmals habe ich das Gefühl, weil ich bin quasi am anderen Ende der Leitung, dass Leute glauben, je mehr Kontakte ich anschreibe, desto höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges habe ich, dass der Journalist das nimmt. Mhm. Aber das ist ja gar nicht der Fall, sondern ein Journalist denkt ja eher konträr zum Marketer. Ein Marketer möchte ja die Infos so breit wie möglich streuen. Mhm. Ein Journalist möchte ja eine Story oder eine Geschichte exklusiv für sich haben.
Mhm. Das ist ein Unterschied,
also, genau. Das ist konträr. Das ist, und deswegen funktioniert das oftmals nicht, wenn man solche Massen-E-Mails versendet und möglichst viele Journalisten anschreibt, wo man im Worst Case dann auch im CC dann noch sieht, ah ja, der Kollege von dem Medium ist mit dabei in der Pressemitteilung und der Kollege ist auch dabei. Ach so, okay. Dann ist es ein Wettlauf um Zeit. Ja. Und darauf, ich meine, wir haben schon genug Deadlines, dann das muss nicht sein. Das heißt, dieser Exklusivitätsgedanke ist halt entscheidend, ist wichtig.
Ja. Was muss ich für eine Story mitbringen? Also wann ist das für einen Journalisten wirklich interessant? Mhm. Weil das ist ja oftmals so dieses, ich bin total begeistert von meinem Produkt oder habe den geilsten Service der Welt, ja. Aber diese Begeisterung teilen jetzt ja nicht unbedingt andere, um zu sagen, oh, da schreibe ich jetzt einen längeren Artikel drüber.
Ja, Ja. Ich glaube, du musst das erstmal ablegen. Also du musst dich verabschieden von der Idee, dass du mit deinem Produkt verheiratet bist.
Ja, sehr gut.
Du musst es erstmal ablegen und sagen, okay, ich will jetzt, also du musst so ein bisschen journalistisch denken. Du musst sagen, okay, die Leser dieses Mediums sind technologieinteressiert beispielsweise. Wie kann ich einen Mehrwert für die Leser generieren? Mhm. Also das heißt, kann ich mein Thema irgendwie im Kontext stellen? Also zum Beispiel. Ja, ich überlege gerade. bei so technischen Sachen ist das ja immer, sag ich mal, ein bisschen schwieriger. Also ich habe letztens beispielsweise Kollegen geholfen über DeFi, also Decentralized Finance. Und das ist halt eher ein sperriges Thema, ein technisches Thema, ein abstraktes Thema. Und normalerweise würde die Redaktion eigentlich abwarten, bis das Thema irgendwie im Munde ist, also bis in anderen Nachrichtensendern darüber berichtet wird. Und dann würde auch was genommen werden. Aber ich habe den Kollegen aktiv, also die Kollegen bei T3N, den Chefredakteur kontaktiert, habe gemeint, ich bin bei einem Workshop und kriege da Insiderwissen und bin vor Ort, bin bei der Person dabei, bei Julian Horst, bei der Kryptonite. Wäre das interessant für euch? Und er hat gemeint, ja, okay, dann machen wir das, dann schreibt doch was drüber. Also alles, was sozusagen so eventbasiert ist und wo ich Insiderwissen bekomme, wo statt jemanden, einen Redakteur jetzt dahin zu schicken, produziere ich den Content selber und biete das denen dann da an.
Weil du auch selber in der Rolle des Journalisten bist, ne?
Genau,
ja. So, das heißt, diese Rolle müsste ich einnehmen als Unternehmer, Unternehmerin.
Ja, zumindest reinschlüpfen.
Dass ich dann ein Verständnis dafür bekomme, was könnte jetzt so ein T3N-Chefredakteuren interessieren oder spannend finden.
Okay. Aber ganz kurz, also wenn die Zuhörer jetzt von Markenrebell wirklich nur eine Sache mitnehmen, was in Bezug auf PR, dann wäre es wirklich, dass ihr versucht, in Kontakt zu kommen mit den Journalisten in Person. Also, dass ihr zumindest einmal wirklich im wahren Leben getroffen habt. Weil Journalisten werden ständig gepitcht, kriegen ständig Nachrichten, E-Mails und wir haben so ein Radar in uns. Ne? Wenn uns jemand was verkaufen möchte, dann geht dieser Radar direkt auf Rot. Das heißt, ich würde mal behaupten, viele Journalisten haben schon eine sehr gute Menschenkenntnis und deswegen versuchen die Person in Person, also wirklich live zu treffen. Sei es bei einem Event, sei es beim Tag der offenen Tür, wo Medienhäuser die Türe öffnen, aber versuchen wirklich in direkten Kontakt zu kommen.
Also die persönliche Beziehung tatsächlich zu den Menschen, die das dann auch verfassen oder verantworten, herzustellen. Ja. Okay. Das heißt, Tag der offenen Tür, es gibt Medienhäuser, die sagen, könnt bei uns in die Redaktion rein, könnt schauen, wie wir arbeiten. Ja.
Genau. Ja, das macht ja beispielsweise Gruner und Jahr macht das ja auch, beziehungsweise der Stern macht das. Das habe ich auch damals bei meiner Lokalredaktion, Lokalzeitung damals gemacht. Also du kannst dann rein, dann wirst du rumgeführt und dann stellt man sich halt vor. Dann damals war es halt der Sport. Also ich wollte Taekwondo-Berichte schreiben in der Lokalzeitung. Dann bin ich halt zu der Sportredaktion gegangen und habe mich vorgestellt und habe gefragt, wen muss ich kontaktieren für Sportberichte. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann wirklich los. Also und ich habe dann Sachen geschrieben und die wurden dann 1:1 auch übernommen von der Zeitung.
Ja. Okay, also dieses Invest lohnt auf jeden Fall, um die Reichweite nutzen zu können. Ne? Um sich. Würdest du sagen, es ist ja oftmals so komplex, ja. Ich meine, du als Journalist machst das jetzt schon ewig und hast da deine Erfahrung. Für Außenstehende ist das vielleicht eher so ein Knäuel, wo du so den Anfang suchst und sagst, was sind so meine ersten Schritte? Wie würdest du anfangen? Würdest du gleich irgendwie Termin machen, Tag der offenen Tür beim Stern oder irgendeine Redaktion? Oder?
Also ich würde, je nachdem, wo die Zuhörer jetzt sind, ich würde auf lokaler Ebene anfangen. Das wäre so das Erste. Weil, also immer mit dem Hintergedanken, lokale Medien, also Zeitungen, Radio oder auch Fernsehsender auf lokaler Ebene haben natürlich ein Interesse, die Menschen, die dort leben und arbeiten, zu zeigen. Mhm. Ja, das ist einfach so gegeben. Mhm. Und mit dem Hintergedanken, auf lokale Medienträger zuzugehen und Tag der offenen Tür. Aber vielleicht einen Schritt vorher würde ich mir die Frage stellen, okay, wo will ich denn mich platziert sehen. Also die End in Mind sozusagen damit anfangen. Was wäre so die Idealvorstellung? Wo möchte ich landen mit meinem Artikel oder mit meinem Zitat? Es reicht ja schon, wenn ich innerhalb von einem Artikel als Zitat eingefügt bin und mit meinem Namen erscheine und da den Link dann zu meinem Unternehmen bekomme. Das reicht ja auch schon. Also was wäre so ein Medium, wo ich mich sehe und wo ich platziert werden möchte? Das würde ich mich fragen. Und dann reichen, das müssen dann nicht 100 sein. Dann reichen 4, 5. Und mit denen hat man schon für ein Jahr genug zu tun.
Okay.
Ja, das ist wirklich so.
Ja.
Okay. Ich mach das beispielsweise auch. Also wir haben ja Ziellisten. Meine Frau und ich setzen uns zusammen und wir schreiben unsere Ziele auf. Mhm. Und ich mache dann auch noch eine Liste mit 5 Namen, die ich über das Jahr hin immer wieder kontaktieren möchte oder in Kontakt kommen möchte. Und rate mal was? Du stehst auch auf der Liste.
Ja, das möchte ich schwer hoffen.
Also für 2019 hatte ich dich auf der Liste. Und siehe da, Ende November 2019.
Sehr geil. Ja, ich lade dich einfach jetzt regelmäßig in den Podcast ein, dann fällt dir das überhaupt nicht leicht, schwer, mich zu kontaktieren. Weil es ist ja, und deswegen ist es so wertvoll, dass wir beide heute hier sprechen, und ich würde mir echt wünschen, dass wir da in Zukunft noch ein paar mehr Folgen machen.
Gerne.
Sich als Personal Brand zu positionieren, ist ja doch eine schon auch komplexere Geschichte, also finde deine Positionierung, wie unterscheidest du dich, wie schaffst du Vertrauen und so weiter. Und das ist ja oder geht immer, für mich immer einher mit dem Thema Content Marketing. Du musst also irgendwie versuchen, aus deinen Erfahrungen, aus deinem Know-how, aus deinem Netzwerk, aus deinen Kooperationen und Partnerschaften irgendwie Wissen zusammenstellen, was du den Leuten anbieten kannst. Ja. Vielleicht an dich die Frage, weil die habe ich immer wieder auch in meinen Coachings und bei meinen Klienten. Wie schaffst du es, dass dir der Content nicht ausgeht? Das ist die zentrale Frage, ist immer wieder die Angst. Ja, ist super spannend. Ja. Ist super spannend, immer wieder, also gerade so, die jetzt so gerade so starten. Ja.
Okay.
Was sind so deine Moves, die du machst, oder benutzt du irgendwelche Tools, um diese Quelle nie versiegen zu lassen?
Super Frage, ja. Du hattest mal einen super Podcast übers Zuhören als Skill. Und das wäre eigentlich so meine Antwort. Also zuhören bzw. lesen. Also was steht bei Quora? Was steht bei gutefrage.de? Was wird bei Amazon Produkten, die ähnlich sind zu unserem, was steht bei den Ein-Sterne-Reviews? Was ist bei Facebook in den Gruppen? Was passiert da? Was sind Themen, die relevant sind? Wie sind die Kommentare bei YouTube? Was wird kommentiert zu dem Themenbereich, in dem ich mich positionieren möchte? Also es geht erstmal darum, wirklich, bevor du den Stift ansetzt und irgendwas schreibst, würde ich erstmal gucken, was sind die Sorgen und Nöte, was sind die Probleme, die existieren, die auf dem Markt existieren. Und das auch nicht komplizierter machen, als es ist, wirklich. Weil ich benutze beispielsweise, wenn ich E-Mail beispielsweise schreibe, benutze ich Wortlaute, die ich aus meiner Community habe. Ja, beispielsweise habe ich eine Umfrage gemacht mit SurveyMonkey und habe gefragt, was an Autoren gerichtet, was sind so Probleme, die ihr habt, Hindernisse. Und dann benutze ich auch das ist dann für mich ein Slogan sozusagen. Das, was die reinschreiben, ist dann meine Copy. Weil diese Frage oder dieses Problem, das in deren Kopf schwebt, das schwebt auch in anderen Köpfen. Und wenn ich daraus einen Beitrag erstelle, dann beantworte ich diese Frage, die im Kopf ist. So würde ich vorgehen. Das ist eine, dass ich gucke, was gibt es bereits für Inhalte und was schreibt man so in die Kommentare rein und in die Produktreviews. Das ist eine. Und das andere ist, wenn ich selber bereits Content produziere, und da ist Gary Vee sehr, sehr gut, der CEO von VaynerMedia, der produziert und verteilt sein Content, und sein Team guckt dann, wie reagieren die Leute. Also es gibt ja diesen Timestamp, also die können dann beispielsweise kommentieren, ja, super, super Zitat, und dann sieht man 17:20, also das Zitat, das er dort in dem Moment gebracht hat, das hat einer Person oder mehreren Personen gut gefallen. dann nimmt er dieses Piece oder dieses Zitat und macht daraus ein eigenes Content-Piece. Mhm. Also er guckt, wie reagieren die Leute und können wir daraus noch mehr Inhalte generieren. Mhm. Oder er nimmt das und macht daraus einen Comic. Also ändert das Format sozusagen. Mhm. Also
das ist auch eine Wertschätzung der Community. Also wenn ich
absolut.
Das ist zum Beispiel das, was ich auch, was du mir, also das war im Grunde mein Markenerlebnis mit dir als Persönlichkeit,
okay.
dass du hinhörst, ja, also nicht zuhören, um mir irgendwelche Antworten zu geben oder um dich mitzuteilen, sondern du hörst hin, um zu verstehen. Und das habe ich als sehr wertschätzend empfunden und genauso sieht das ja auch eine Community, ja. Also wenn sich viele für ein gewisses Thema interessieren oder ich gefragt werde, meine Meinung wichtig ist, ja. Dann habe ich nicht mehr jemanden, der nur pusht, weil das irgendwie so ein egozentriertes Thema ist und pusht Sachen raus, wo ich sage, na gut, ist jetzt nicht so mein Thema, ja. Sondern das ist so wirklich, und das sind ja tolle Beispiele, die du gerade genannt hast, so ganz hart an der Zielgruppe entlang sind, an deren Bedürfnisse, an deren Themen. Ja. Sehr cool.
Das ist so die Mischung zwischen journalistischem Denken, also wie kann ich für meinen Leser Mehrwert generieren?
Ja.
Und so ein bisschen wie, und dazu nutze ich Online-Tools oder Social-Media-Kanäle, um diesen Mehrwert zu liefern. So eine Mischung aus beiden.
Ja. Auch von der Idee her finde ich schön, sich dorthin zu begeben, wo darüber gesprochen wird. Also ob das jetzt eine Facebook-Gruppe ist oder man kann ja auch schön nach diesen Hashtags suchen oder es gibt ja auch Tools, die automatisch danach suchen. Das Einfachste ist wahrscheinlich Google Alerts, dass ich mir das einfach auch per E-Mail schicken lasse und schauen kann, was wird zu den Hashtags irgendwie berichtet. Also das sind so einfache Geschichten, dass ich mich nicht, und ich glaube, das ist die eigentliche Angst, so an meinem Schreibtisch über einem weißen Blatt Papier gebeugt irgendwie versuche, aus meinem Kopf rauszuquetschen, was könnte die Nation interessieren.
Ich würde, also ganz grundsätzlich, wenn Leute jetzt anfangen, würde ich einen Themenplan erstellen. Also ich würde jetzt, wir haben jetzt fast Dezember, also es wäre jetzt mal Zeit zu sagen, okay, das ist jetzt der Redaktionsplan, der Contentplan für 2020. Mhm. Und dann mache ich nämlich ein großes Blatt weißes Papier und mache 12 Boxen rein. Zeichne ich 12 Quadrate und jeder Quadrat steht für einen Monat. Mhm. Und dann setze ich Themen fest. Ja? Ich würde da nach eigenen Interessen gehen. Also das kann in Kombination sein mit Events, die geplant werden intern. Das kann in Kombination sein mit einem Produktlaunch oder mit einer Veranstaltung, auf der wir sein werden. Das kann man alles kombinieren und mit reinbauen.
Ja.
Aber wichtig ist, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, okay, das sind die 12 Monate und wir haben jetzt folgende Themen, die wir abarbeiten möchten.
Ja.
Das gibt auch eine gewisse Sicherheit einfach.
Ja, ja. Super spannend, auch eine schöne Idee, weil man das natürlich auch skalieren kann. Also angenommen, in meinem Quadrat steht drin, was tun wir gegen den Klimawandel, ja, dann kann ich ja über Formate nachdenken. Ja, ich kann eine Q&A machen, ich kann ein Interview machen, ich kann einen Artikel darüber schreiben, einen Podcast machen. Kann mal irgendeinen verantwortlichen Politiker interviewen und so weiter. Also, dass man dann so in die Tiefe gehen kann, wenn das Thema definiert ist. Ja, dann hilft das schon mal ganz enorm. Ja. Mhm.
Auf jeden Fall.
Stark. Mein Lieber, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir nicht arg überziehen, weil ich habe noch so eine kleine Personal Insights Tour mit dir vor.
Okay.
Erzähl uns doch mal, bevor wir da einsteigen, muss ich noch wissen, was ist gerade so ein Passion-Project von dir? Woran arbeitest du? Was kommt in Zukunft von dir? Worauf freust du dich selber? Was ist so dein Ding?
Ja, also ich fange jetzt im Dezember bei Fischer Appelt an. Das ist so ein neues Ding,
cool.
Sozusagen. Ansonsten am 1.12. erscheint mein neues Buch, Content Millionaire.
Also, erzähl uns mehr.
Ja, also so ein bisschen, was wir gesprochen haben. Also einerseits Content Marketing, andererseits PR auch kommt da drin vor und behandle ich auch. Und es ist halt eher für Leute, die, sag ich mal, mit dem Thema überhaupt anfangen. Mhm. Die sagen, okay, es gibt sowas wie eine Content-Strategie, aber ich weiß nicht genau so, wie ich das machen soll. Was wären so die ersten Schritte, die ich machen sollte? Also so ein bisschen, wie wir jetzt auch drüber gesprochen haben. Für die ist das eher gerichtet. Und genau. Ansonsten.
Sehr cool. Pack mal mit in die Shownotes auf jeden Fall, für alle, die zuhören und das Thema spannend finden.
Ja.
Und es ist fast eine Verpflichtung, sich diesem Thema anzunehmen, also Content Marketing und auch ja. PR-Strategie, wenn man sich selbst als Personal Brand aufbauen oder auch weiterentwickeln möchte. Also ist ja nicht nur ja. für den Anfang gut, sondern also gerade der Kontakt mit dir bringt mir nochmal so ganz viele Impulse mit, was man noch machen kann. Ne? Also genau. Sehr cool.
Das erhoffe ich mir eigentlich aus jedem, also das versuche ich immer, egal ob das ein Meeting ist oder ein Telefonat, dass ich versuche, Mehrwert zu liefern.
Ja, man merkt es. So, mein Lieber, jetzt bist du fällig. Wir haben neue Fragen in unserem früher Q&A-Session. Ich weiß nicht, ob du die Fragen kennst. Auf jeden Fall, wenn du eine der letzten Podcast-Folgen gehört hast, gibt es jetzt ganz neue Fragen.
Ja, die ganze Vorbereitung ist
sonst. Ja, okay. Aber du wirst mit Bravour da durchlaufen.
Ja, okay, schieß mal los.
Wie schon bekannt, ich stelle die Frage, du versuchst so kurz wie möglich darauf zu antworten.
Okay.
Elevator Pitch, das lieben wir ja alle.
Ja.
Versuch mal deinen Elevator Pitch zu formulieren. Wer bist du und was macht dich aus?
Mein Name ist Jakob, ich bin hungrig und ich helfe dir mit deiner Content-Strategie.
Sehr geil.
Super, einfach aus dem Bauch heraus.
Genau. Nächste Frage. Was würde uns an dir überraschen? Hast du so einen besonderen Spleen oder irgendeine Eigenart an dir, mit der man so gar nicht rechnet?
Nee. Wenn ich sage, nee. Ich bin schon straight und, aber ich, nee, ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Dann überraschst du einfach mit dem, was du tust, was du erschaffst.
Genau.
Ja.
Absolut.
Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
Immer wenn meine Frau sagt, das ist gut. Das ist eigentlich immer wieder der schönste Moment, weil sie, sag ich mal, einen hohen Anspruch hat, egal um was es geht. Und ihre Meinung ich sehr schätze. Und wenn sie das sagt, das ist dann eigentlich immer wieder der schönste Augenblick.
Ja, das ist auch, bei mir ist das genauso. Ja. Also wenn man das für sich erkennt, dass der eigene Partner, die eigene Partnerin auch ein toller Mentor sein kann, wenn man nur hinhört, ja. Selbst wenn man nicht in der gleichen Branche arbeitet oder so, ja, oder total gegensätzlich. Also es sind gerade für uns Männer auch die Intuition der Frauen. Ja,
ja, absolut.
Ein ganz großes Geschenk, ja.
Ja, ich finde ja eh, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Frauen einfach viele Dinge einfach besser machen können. Einfach durch diesen Instinkt einfach.
Ja. Ich denke, Frauen reden auch so über Männer. Und ich glaube, der wahre Schatz oder eine unglaubliche Synergie, die man erschaffen kann, ist einfach die Kombination aus beiden.
Mhm.
Deswegen Thema Frauenanteil bei Startups oder in Unternehmen dringend zu überdenken.
Ja.
Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Kann ich verschiedene Sachen sagen oder ist nur eine Sache erlaubt? Also Problem. Ich würde sagen,
ich würde sagen,
den Kaffee am Morgen, das ist so eine Sache, auf die ich nicht verzichten kann.
Mhm.
Unseren Sohn, das ist auch pure Lebensfreude.
Wie alt ist er?
Der ist 15 Monate.
Ah ja, schön.
Ja. Ein ganz süßer. Genau, die zwei Sachen. Natürlich, also Familienzeit, würde ich ganz allgemein sagen. Zeit mit der Familie verbringen, ja.
Ja. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
Für nichts. Also ich würde mich zwingen zu schlafen. Früher wäre ich, glaube ich, aufgewacht und hätte für das Projekt oder für diese Idee, früher habe ich auch Sachen einfach notiert, die mir eingefallen sind in der Nacht.
Mhm.
Das mache ich aber inzwischen nicht mehr, weil ich sage, okay, nee. Du musst konzentriert schlafen und dir einfach die Ruhe geben, weil das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Wenn man immer unter Strom ist, dann ist man irgendwann auch ausgelaugt. Deswegen zwinge ich mich zu der Antwort nichts.
Okay, schön. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
Welche Entscheidung? Also ich bin nicht so der Typ, der Dinge bereut oder so. Ich kann mich sehr glücklich schätzen. Ich kann mich wirklich sehr glücklich schätzen, tue ich auch. Deswegen gibt es da eigentlich nichts, was ich sage, das würde ich rückgängig machen.
Ist auch schön, dass man das so annehmen kann, ne? Also, dass man einfach sagt, hey, das sind einfach Dinge, die mussten passieren, damit ich da sein darf, wo ich gerade bin. Ja.
Also, ich bin schon so ein Optimist, der sagt, okay, egal was es ist, auch wenn es was Schlechtes ist im ersten Moment, was ist langfristig gesehen gut daran? Oder was soll mir, ich sehe das immer als Lehre.
Ja.
Genau, also ich soll eine gewisse Lehre daraus ziehen und für mich mitnehmen, als kleines Steinchen sozusagen, und das in meinem Leben in Zukunft einfach beachten. Ja. Das ist, daran glaube ich wirklich, also so in klassischer Wayne Dyer-Manier, dass die Dinge, dass die Dinge dir nicht zustoßen, sondern dir etwas sagen möchten.
Ja.
Die Dinge, die passieren.
Genau, das ist auch dieses Zufall, ne? Dir fällt etwas zu.
Ja, also, genau.
Das ist auch diese Idee, die ich auch im Kopf habe, zu suchen, ey, was ist das bitte jetzt für ein Zeichen?
Ja, genau. Also und vor allem diese Momente, wo man dann denkt, oh Gott, warum ich? Ja? Das sind meistens die Punkte im Leben, wo es tatsächlich darum geht, dass daraus Sonne wird, dass daraus Licht wird sozusagen.
Ja. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder schon tot, was oder wer wäre das und warum?
Yoda. Also wenn fiktive Personen erlaubt sind, wäre es Yoda.
Ja, ja. Warum?
Weil es die Personifizierung von Macht und Glückseligkeit ist, so eine Kombination aus Dalai Lama und Terminator. So. Deswegen.
Ja, interessant, ne? dass beides auch zusammen sein darf. Ja? Also Macht, um Glückseligkeit erschaffen oder halten zu können.
Mhm.
Ja, spannend. Mhm. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
Das ist geil. Meine Mom wollte, dass ich Zahnarzt werde.
Ja.
Und dann habe ich sie auch gefragt, warum das denn? Ja, ein weißer Kittel wird dir doch gut stehen. Ja, musste ich sie leider enttäuschen. Das war nichts für mich. Ja.
Welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
Die beste Entscheidung? Ganz grundsätzlich glaube ich Weiterbildungstools. Also ob es ein Video-Online-Kurs ist oder ein Podcast, den ich mir angehört habe, dass ich immer versuche, weiter an mir zu arbeiten und auch bereit bin, meine Zeit oder auch Geld dafür zu investieren, um eben neues Know-how heranzuziehen. So. Das ist, glaube ich, aber das ist nicht ein punktueller Moment, sondern das ist ganz grundsätzlich mein Mindset.
Mhm. Da muss ich eine Frage anschließen, weil die Frage fordert quasi eine weitere Frage nach dem, wie kommst du in die Umsetzung? Also wie schaffst du es, dass du nicht nur im Konsum bleibst, sondern sagst, okay, ich kaufe mir jetzt diesen Kurs, ich gehe auf dieses Event, aber ich komme auch in die Umsetzung. Also ich komme zu machen.
Ja, also ich setze mir Deadlines. Deadlines sind so, also wenn das nicht in deinem Terminkalender steht, dann ist das einfach ein Traum. So. Sorry, das ist ein Zitat von Tony Robbins. Also wenn es nicht in einem Terminkalender irgendwie terminiert ist auf einen bestimmten Tag, auf eine bestimmte Uhrzeit, dann ist das einfach nur ein Tagtraum, den du hast, der aber niemals zum Leben erweckt wird. Deswegen versuche ich schon zu sagen, okay, also was ist realistisch, wenn ich jetzt 2-3 Stunden Zeit aufbringen möchte, dann vielleicht in 2 Wochen oder sowas. Also ich versuche das in meinen Kalender einzutragen und ich habe ja auch, also wir haben ein Whiteboard zu Hause, da trage ich auch meine Ziele ein, auch Dinge, die ich erledigt haben möchte. Und so komme ich eher ins Tun. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, da ist Gary Vee sehr gut. Der sagt halt so Sätze wie, hey, du sagst zu mir, du hast keine Zeit, dann hör auf, diesen Podcast zu hören. Stopp ihn jetzt und fange an, Sachen zu schaffen. Also sowas hat mir auch geholfen, dieses Mindset von ihm, einfach zu gucken, wo verbringe ich eigentlich Zeit, die ich anders besser investieren könnte. Also no time, also dass ich zu Dingen auch Nein sage.
Ja, ja, und Prioritäten setzen. Ja,
also Prioritäten.
Podcast hören oder setz das Buch um, was du gelesen hast vor einer Woche.
Ja.
Stark, sehr, sehr cool. Sind wir schon beim Buch, ja. Buchempfehlung. Gibt es so ein Buch von dir, kann auch aus deiner Kindheit sein, wo du sagst, hey, das ist irgendwie immer in meinen Gedanken oder habe ich schon mehrfach gelesen?
Okay. Ich könnte eine Buchliste machen. Ein Buch. Also ich bin großer Fan von Brandon Burchard, der ganz viele gute Bücher geschrieben hat. Motivation Manifesto oder High Performance Habits, also alles auf Englisch auch. Oder Jeff Walker, das ist so ein Klassiker, auch Launch. Finde ich auch, komme ich auch immer wieder dahin. Ja,
cool.
Die zwei so.
Ja, packen wir die in die Shownotes.
Okay.
Sehr cool. Welche drei Interviewgäste kannst du uns hier für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du selbst hier gerne mal hören?
Ja, ich habe über die Frage schon nachgedacht und der erste, der mir in den Sinn kam, warst du. Also ich hätte einfach Bock, so ein Doppelinterview oder ein neues Format, dass ich dich quasi interviewe.
Ja, lass uns das machen, das ist cool.
Das ist geil. Über Dinge, die bei dir anstehen, zu reden, das fände ich sehr spannend, weil das ist mir öfters eingefallen irgendwie, dass man, wenn man einen Podcast selber startet, dann geht es ja eigentlich immer um die anderen erstmal so. Dann stellt man sich ja ein Stück weit eher hinten an, was ja okay ist, aber es ist trotzdem interessant. Ja. Also du warst der Erste. Dann Gary Vee, aber ich weiß halt nicht, wie es ist, weil der kann kein Deutsch, aber den fände ich ganz spannend. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zählt.
Den fände ich auch geil, ja.
Ja, der ist... Den finde ich cool. Ansonsten aus der Blockchain-Szene fände ich Fabian Friedrich cool. Der macht auch ganz viel im Blockchain-Bereich. Also Hanseatic Blockchain-Institut haben die hier in Hamburg gegründet. Und also ich kann gar nicht beschreiben, was der alles macht. Das ist schon ziemlich viel. Also wenn du jemanden haben willst, der wirklich fundiert Wissen über Blockchain von sich gibt, dann ihn. Genau. Das waren drei, ne?
Ja. Ja, ich habe fleißig mitgeschrieben. Gut. Ich werde mir selbst eine Einladung schicken.
Sehr gut. Ich kann dir auch eine Einladung schicken.
Ja, aber das machen wir auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, lustig. Ja. Du hast den Podcast gekapert.
So läuft das bei mir.
Ja, so läuft das bei mir.
Ich mache keine halben Sachen.
Ja. Jakob, es war mir ein Fest und ich finde es schade, dass das Interview schon vorbei ist, aber wir haben ja gerade geplant, dass es
Revival.
Ja, genau, ein Revival gibt.
Ein Revival gibt.
Ich würde dir gern die letzte Frage überlassen und mich von dir verabschieden. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Autofreie Städte. Das ist immer wieder etwas, was mir so, also ohne irgendwie politisch zu sein oder eine bestimmte Partei pushen zu wollen oder so, aber ich glaube, als Familienvater macht man sich nochmal irgendwie anders Gedanken, wenn man irgendwie auf der Straße unterwegs ist. Und das ist manchmal so ein Bild, das ich im Kopf habe. So.
Ja, geil. Würde auf jeden Fall helfen. In jeder Hinsicht.
Ja. Damit, also wenn man im Kinderwagen unterwegs ist, auf jeden Fall. Ja,
stimmt. Ja. Sehr cool, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich drauf.
Dankeschön.